Nach 40 Jahren hat man natürlich viel Berufserfahrung und ich sag mal, auch wenn dann 3 Wochen vor dem Konzert etwas noch nicht so klappt, sage ich mir immer, es ist immer geworden, es wird auch diesmal werden.
Veröffentlicht. Ein Podcast mit Sebastian Flecker.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Veröffentlicht. Ich begrüße euch heute aus dem B-Saal der Himmelfahrtskirche in München im Stadtteil Sendling, dem Ort, an dem mein heutiger Gast stolze 42 Jahre lang als Organist und Chorleiter gewirkt hat. Hallo und schön, dass du da bist, Klaus Geithner.
Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Klaus, du warst seit 1983 Kirchenmusiker in der Himmelfahrtskirche, wo du nicht nur einen Kirchenchor und weitere Ensembles aufgebaut hast, sondern auch maßgeblich für den Bau der 1994 eingeweihten Eule-Orgel verantwortlich warst und 2009 zum Kirchenmusikdirektor ernannt wurdest. In über 40 Jahren Himmelfahrtskirche hast du Jahr für Jahr ein gewaltiges kirchenmusikalisches Programm auf die Beine gestellt und die Kirche über die Sendlinger Grenzen hinaus bekannt gemacht. Seit Januar bist du jetzt im Ruhestand, aber noch nicht so ganz, aber darüber sprechen wir später noch. Ich würde gern anfangen mit 2 Daten, Anfang Frühjahr 1985 und 16. November 2024. Das sind 2 Daten, die dein Wirken an der Himmelfahrtskirche einrahmen. Würdest du das so unterschreiben und kannst du uns ein bisschen mitnehmen, auch nochmal zeitlich?
Ja, das sind 2 Jahre, die in meinem Leben eine große Bedeutung haben. 1985 habe ich sozusagen den Entschluss gefasst, ein großes Werk aufzuführen. Das war damals das Weihnachtsoratorium, die 3 Kantaten. Ich war vielleicht ein bisschen blauäugig, weil ich ja gar nicht wusste, ob der Chor das schafft, wie viele Leute ich zusammenbekomme. Ja, aber irgendwie war die Begeisterung groß, der Mut war auch da. Ja, und dann eben 2024, der 16. November, war dann sozusagen mein Abschied mit dem deutschen Requiem von Johannes Brahms, einem Werk, was mich in meinem Leben immer wieder begleitet hat. Und ja, eigentlich sind das schon 2 Jahre oder 2 Termine, die ja in meinem Leben einfach eine sehr wichtige Rolle spielen.
Das war ja im November 24 dein letztes großes Konzert mit dem Chor eigentlich. Der Abschluss, kannst du uns nochmal erzählen, wie das für dich war, auch emotional?
Ja, so ein großes Chorkonzert hat ja auch einen gewissen Vorlauf. Ich sag mal, so ein Abschied kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Ich habe das irgendwie schon bewusst geplant, wann ich in Ruhestand gehe und mit welchem Werk ich mich verabschieden möchte. Und ja, wie gesagt, es ist das Brahms-Requiem geworden und ich denke auch, das war das richtige Werk für mich und vielleicht auch für den Chor. Natürlich emotional, vielleicht schon vom Werk her als solches belegt und besetzt und dann durch die Abschiedssituation natürlich noch ein bisschen unterstrichen.
1985 war eine ganz andere Situation. Das war der Anfang. Kann man da vergleichen, wie es dir da ging? Emotional, vielleicht auch von der Aufregung und so.
Ich glaube, damals war es ganz anders. Da habe ich wahrscheinlich gar nicht so reflektiert darüber nachgedacht. Da war einfach nur die Begeisterung, ich will etwas machen und war da vielleicht auch noch sehr unerfahren. Habe allerdings doch immer wieder so Fürsprecher gehabt, die gesagt haben, ja, das schaffst du, das machst du. Und nach 40 Jahren hat man natürlich viel Berufserfahrung und ich sag mal, auch wenn dann 3 Wochen vor dem Konzert etwas noch nicht so klappt, sage ich mir immer, es ist immer geworden, es wird auch diesmal werden.
Das war damals natürlich anders. Du hast gerade gesagt, du warst sehr unerfahren, auch sehr jung. Wie war das damals? War dir damals schon klar, hier bleibe ich jetzt 40 Jahre?
Nein. Also man hat mich hier an diese Stelle sozusagen gelockt, eigentlich mit dem Orgelneubau. Das war für mich eigentlich deutlich interessanter als der Chor. Aber die Verbindung und trotzdem eine Kirche, die mir aus der Jugend einfach schon bekannt war, auch vom Musikalischen, was hier alles läuft. Ja, aber man kann das also überhaupt nicht da damit vergleichen, wie es dann 40 Jahre später war.
Aber du hast schon angedeutet, deine Faszination war eigentlich die Orgel?
Ja, also in dieser Ausschreibung stand damals, ein Orgelneubau muss angedacht werden. Wie man diesen Satz deutet, hat sich dann erst danach herausgestellt. Aber das war für mich irgendwie die Faszination. Auf der einen Seite war ja eine große Orgel da, auf die ich komischerweise, so schlecht sie auch war, irgendwie trotzdem relativ stolz war. Aber das war schon eigentlich der wesentliche Punkt, warum ich hierher gekommen bin. Und dass es dann so viele Jahre wurden, das hat sich eigentlich entwickelt. Und wenn ich zurückschaue, sage ich, es war auch gut so, weil es ist die 40 Jahre ja nicht langweilig geworden, sondern es sind immer wieder neue Aufgaben, Veränderung der Stelle, die Orgel. Also es gab immer wieder neue Akzente, neue Möglichkeiten. Und so insofern waren es vielleicht sogar mehrere Stellen, die ich da ausgefüllt habe, aber halt an einem Ort.
Aber du hast gesagt, der Orgelneubau hat dich gelockt. Das heißt, die Orgel war dir schon früh sehr wichtig. Wann hat deine Faszination für das Instrument begonnen? Und auch die Idee zu wissen, okay, das ist nicht nur ein Hobby, sondern das möchte ich eigentlich auch beruflich machen.
Also die erste Berührung, an die ich mich erinnern kann, da war ich 6 oder 7 Jahre alt, wie ich in der Kirche, wo mein Vater nebenamtlicher Organist war, miterlebt habe, wie die alte Orgel abgerissen wurde. Und ja, als kleines Kind war ich da mal dabei und wie gesagt, diese Orgel hatte einen Zimbelstern und an dem durfte ich drehen und das, glaube ich, das war einfach, ich war da hin und weg, das habe ich eigentlich mit Orgel verbunden, einen Zimbelstern, alles andere und halt die Rohre und Pfeifen und so und ich glaube, ich hatte damals sogar eine Pfeife irgendwie geschenkt gekriegt und das war so die Erstberührung zur Orgel, dass ich mich dann über die Jahre so intensiv damit beschäftige, das ist dann eins zum anderen einfach gekommen.
Was kam dann eins zum anderen?
Naja, auf der einen Seite, dass ich halt dann Orgel spielen lernen wollte und mich immer mit Orgelbau halt sehr auseinandergesetzt habe und dann in der Zeit, wo ich dann hier schon war, eben auch so ein Konzept entwickelt habe, die Orgel konzipiert habe mit Firmenauswahl, ja, einfach mich mit der Materie sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Und wie gesagt, auf dem Weg weiter kam halt dann auch noch die Ausbildung zum Orgelsachverständigen, was das ja dann noch ein bisschen intensiviert hat.
Da sind wir jetzt schon fast im Heute wieder. Ja, das ging ja so Hand in Hand, hast du gesagt, also dass du auch Organist werden willst. War da auch klar, dass es auch mit Öffentlichkeit zu tun hat, mit in der Öffentlichkeit stehen, vor Publikum musizieren oder läuft das dann einfach so mit?
Ich glaube, auch damals habe ich da nicht irgendwie drüber nachgedacht, was das heißt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich habe es einfach gemacht. Ich weiß, ich war immer sehr aufgeregt. Angeblich hat man mir das nicht angemerkt. Aber innerlich war da eine sehr große Anspannung da und ja, letzten Endes auch Angst. Aber ich wollte da immer irgendwie bestehen. Aber im Vorfeld, glaube ich, habe ich das alles nicht auf dem Schirm gehabt, was dieser Beruf dann alles mit sich bringt.
Du hast ja mal gesagt in einem Interview mit dem BR, Angst ist dein Lebensthema.
Ja, also das Thema Angst habe ich ja immer wieder mal benannt, dass mich das begleitet. Das kommt, glaube ich, aus meiner Schulzeit, also nach der Grundschule zumindest, dass ich da in der Schule irgendwie Schlimmes erlebt habe und an nicht so gute Pädagogen geraten bin, die mich halt nicht da abgeholt haben, wo ich vielleicht Hilfe gebraucht hätte. Und das geht letzten Endes auch in die musikalische Ausbildung, dass ich da auch bei Lehrern gelandet bin, die mir eigentlich immer wieder mal gesagt haben, lass es lieber bleiben, das ist nichts für dich. Und dadurch wurde die Angst eigentlich geschürt, aber für mich gab es irgendwie auch keine Alternative und bin halt meinen Weg irgendwie im Stillen teilweise eben mit Angst weitergegangen. Und vielleicht eines der Beispiele, weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass ich in Salzburg am Mozarteum die Aufnahmeprüfung heimlich gemacht habe. Es hat wirklich niemand gewusst, eben aus dieser Angst aus, ich könnte ja da versagen und dann stehe ich einfach dumm da. Aus heutiger Sicht sage ich, war das der richtige Schritt, auch wenn ich Angst hatte.
Aber du sagst, es gab keine Alternative, also keine Alternative zur Musik, auch beruflich was anderes zu tun?
Ja, ich sag mal, ich bin da in das Ganze reingerutscht. Als Jugendlicher habe ich mich sehr für Fotografieren interessiert und habe Filme entwickelt, Bilder abgezogen, also allerdings noch in Schwarz-Weiß. Habe mich sehr für Garten und vielleicht auch so Landschaftsarchitektur interessiert. Da wir zu Hause einen riesen Garten hatten, das war so mein Paradies. Aber durch die Prägung meines Vaters vor allem, der hat gesagt hat, ach Musik, ich wollte immer Musik machen, ich durfte nicht und die beiden Söhne, denen gebe ich das mit auf den Weg. Und darum war das einfach, ja, es war so, wie es war und es gab gar keine Alternative dazu.
Aber überwindet Angst man auch durch Anerkennung?
Ja, ich denke, man durchlebt da ja immer wieder sozusagen die gleichen Zyklen. Auf der einen Seite ist die Begeisterung natürlich groß, etwas zu machen. Und ich habe das eigentlich bis zuletzt jetzt auch bei dem Brahms-Requiem so erlebt. Also die Begeisterung ist groß, das Planen, das Machen, viele Dinge, die sich dann im Lauf der Zeit dann ja fügen bis zum Konzert. Und im Endeffekt sage ich dann oft die Wochen davor, warum habe ich mir das wieder angetan? Und dann ist es eine schöne Aufführung, ein Erlebnis. Man merkt, wie die Leute begeistert sind. Und dann ist die Anerkennung natürlich schon eigentlich das größte Lob. Und ich habe mich da eigentlich immer so erlebt, die Woche davor Angst und hoffentlich geht es irgendwie über die Bühne. Und bis dahin, dass ich sage, nie wieder mache ich das und das Konzert ist vorbei. Am nächsten Morgen sitze ich da und plane das Nächste.
Weil wir darüber gesprochen haben, also in der Öffentlichkeit stehen, bringt ja auch mit sich, du stehst ja eigentlich auch in der Öffentlichkeit, wenn du jetzt Woche für Woche eigentlich auch vor dem Chor stehst. Und da ist ja doch die Fokussierung sehr stark. War das für dich jemals ein Problem oder wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich sag mal, da bin ich auch ein bisschen reingewachsen. Die ersten Jahre hatte ich vor jeder Chorprobe auch Angst. Hab die irgendwie sehr akribisch vorbereitet, bis dahin, dass ich mir vielleicht sogar den ein oder anderen Witz parat gelegt habe, der dann vielleicht in dem Moment gar nicht so richtig gepasst hat, aber um einfach für alles irgendwie eine Sicherheit zu haben. Und über die vielen Jahre habe ich mir eigentlich das alles abgewöhnt. Also das heißt, ich habe mich schon vorbereitet auf eine Chorprobe. Aber manchmal sogar, wenn ich nicht die Zeit hatte, eine Chorprobe vorzubereiten, war das Gefühl danach viel besser, dass ich gedacht, boah, das lief alles wunderbar. Also wo natürlich auch viel Erfahrung mitspielt.
Wie ist es beim Orgelspielen? Gibt es da Parallelen oder?
Ja, gibt es schon auch Parallelen beim Orgelspielen. Man muss halt einfach immer üben, um irgendwie fit zu bleiben. Ich spiele jetzt heuer relativ viele Konzerte, wo die Programme auch, ich sag mal, effektiv gestaltet sind, wo sich gewisse Dinge immer wiederholen und das natürlich auch Routine und Sicherheit bringt. Und als Einzelspieler hat man ja immer noch die Wahl, wenn jetzt etwas, wenn man etwas nicht schafft oder so, entweder, also, dass man mehr übt oder eventuell hat das Stück noch austauscht. Aber das kann ich beim Chor nicht machen.
Die Routine, wir wollen ja heute auch über Kreativität sprechen. Wie sehr steht die Routine gegen die Kreativität?
Naja, beides befruchtet sich vielleicht. Die Routine ist etwas, auf dem man sich natürlich verlassen kann. Die muss man erst mal kriegen. Kreativität ist das andere. Ich erlebe mich da oft auch so, dass ich irgendein Programm mache und mir was ausdenke. Und wenn ich es dann übe oder das Konzert näher kommt oder vielleicht sogar am Tag selbst, denke mir, oh, ich hätte eine viel bessere Idee gehabt. Warum jetzt erst? Aber auch so eine Idee kann man sich ja dann aufheben fürs nächste Mal. Und ich bin da, glaube ich, schon auch so ein Ideensammler. Viele dieser Ideen und auch Wünsche habe ich dann verwirklicht. Manche liegen auch noch in der Schublade.
Was war so das, wo du sagst, das, was du verwirklicht hast, jetzt vielleicht nicht am wichtigsten, aber was bedeutet dir vielleicht auch am meisten von den Dingen, die du in den letzten Jahren auf den Weg gebracht hast?
Das sind im Prinzip verschiedene Bereiche. Das ist vielleicht das ein oder andere Werk, was ich aufführen konnte und durfte. Der ein oder andere Ort, an dem ich spielen durfte oder spielen darf. Also das vermischt sich so ein bisschen.
Zum Beispiel? Denk jetzt mal an die Sendlinger Orgelnacht, die du ins Leben gerufen hast. Jetzt glaube ich von 15 Jahren, oder?
Ja, 12 oder 13. Ja, doch, 15 Jahre sind es. Ja, das ist auch so eine Idee geworden, die dann eben weitergewachsen ist. Aber ich denke jetzt auch eben auf die ein oder andere Aufführung, also zum Beispiel die erste H-Moll-Messe, die ich mit einem kleinen Ensemble machen konnte. Das war so ein Wunsch und so eine Idee, die ich verwirklichen konnte. Und oder auch dann, wie dieser Kapellchor entstanden ist, wo ich gesagt habe, ja, großer Chor ist schön, aber was Kleines wäre auch ganz nett. Also so Ideen, die dann, manchmal waren es dann auch Zufälle, dass man das weiterentwickelt hat. Aber schon eigentlich das ein oder andere Werk, was mich irgendwie gereizt hat und ich mich eigentlich auch immer so erlebt habe, na, wenn das eine gut gegangen ist, dann setze ich mal noch eins drauf. Weiß nicht, was da in mir sozusagen das befeuert hat, dass ich immer mehr neue Ziele gesteckt habe. Weil eigentlich hätte ich mich ja auch vielleicht nach ein paar Jahren zurücklehnen können und sagen, so, ja, gut, das Ding mache ich jetzt noch die nächsten Jahre. Aber es gab immer wieder Also wenn mich 1983 jemand gefragt hätte, machst du mal Verdi-Requiem, hätte ich gesagt, du spinnst, das interessiert mich nicht, das gefällt mir nicht, sowas kommt überhaupt nicht in die Frage. Und dann war es letzten Endes irgendwann doch auf dem Programm gestanden und viele erinnern sich mit Begeisterung an dieses Konzert.
Da trägt dann vielleicht der Spruch, man wächst mit seinen Aufgaben, oder?
Ja. Also wie gesagt, damals wäre das unmöglich gewesen. Und wie gesagt, das ist ein Reifungsprozess oder wie man das auch nennen mag.
Kommt es vielleicht auch eher so aus der Jugend oder wo es Stimmen gab, die gesagt haben, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, da auch irgendwie was zu zeigen oder zu beweisen?
Also da habe ich schon immer wieder mal versucht hinzuschauen und warum das bei mir früher so war, dass ich auf der einen Seite gesagt bekam, das kannst du nicht, das ist nichts für dich. Und ich aber nicht locker gelassen habe, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich will es jetzt niemand beweisen, dass ich das trotzdem kann, du hast nicht recht, sondern dass ich einfach, ja, ich habe mich mal so als stillen Kämpfer bezeichnet, dass ich das alles mit mir selbst ausgemacht habe. Und ich weiß auch, bei so großen Werken war es, ich sag mal, oft so eine Idee irgendwann, entweder in der Badewanne oder im Urlaub, dass ich mir gedacht habe, boah, das will ich machen. Und ich sag mal, in dem Moment, wo dieser Gedanke da ist oder diese Entscheidung für diesen, dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Also es läuft dann sozusagen so ein Programm ab und manche Dinge haben einen sehr, sehr langen Vorlauf gehabt, aber es war dann eben rückwirkend immer der richtige Weg.
Und du hast es ja auch immer alles mit großer Leidenschaft gemacht. Also einfach das Planen des kirchenmusikalischen Programms, das war immer auch in dieser Vielfältigkeit.
Also das war mir eigentlich immer wichtig. Kirchenmusik ist nicht Chor, Kirchenmusik ist nicht Orgel. Es gehört unglaublich viel dazu. Also ich sag mal, von der kleinsten Andacht oder Taufe bis zur großen Oratorienaufführung von dem Orgelzyklus. All das sind Facetten der Kirchenmusik oder eben auch kleinere Werke in Gottesdiensten, wo gerade die Corona-Zeit nochmal sozusagen einiges ermöglicht hat, Dinge aufzuführen, die hätte man sonst gar nicht gemacht, aber sie waren sozusagen Literatur, die man gerade in dieser Zeit in kleinerem Umfang aufführen konnte. Also für mich gehört das einfach alles zusammen. Ich habe schon gemerkt, dass immer wieder mal das eine oder andere mir den Schwerpunkt bildet, also gerade in der Orgelbauzeit ist vielleicht der Chor ein bisschen hinuntergefallen, dass die Orgel mehr im Zentrum stand. Aber so die letzten Jahre, wo ich sage, da lief der Laden einfach in allen Bereichen gut.
Und hast du das deinen Beruf eigentlich auch schon auch als kreativen Beruf verstanden? Auch in der Kombination, also wie gesagt, Planung natürlich, was dir, glaube ich, schon auch großen Spaß gemacht hat. Und wie kreativ ist man auch jetzt auch in der Liturgie und Planung von Gottesdiensten?
Also wie gesagt, der Beruf ist ja sehr, sehr vielschichtig. Man stellt sich immer so ja vor, man macht Musik und das ist so meine Leidenschaft, meine Begeisterung. Wenn man dann näher hinschaut, besteht der Beruf ja aus sehr viel Organisation, Planung und ich sage sogar ein bisschen frisst einen das manchmal auf. Also wenn man das jetzt so in Prozenten ausdrücken würde, würde ich sagen mal 70-80% Planung, Organisation, 20% Musik. Und wenn es ganz eng wird, fällt die Musik hinten runter. Also es andere steht dann immer im Vordergrund. Aber auch das Planen kann irgendwie ja kreativ sein. Also ich sag mal, wenn man versucht, interessante Plakate zu gestalten oder ein Programmheft irgendwie interessant zu gestalten, ist ja auch letzten Endes kreativ. Aber natürlich sollte eigentlich so das musikalische Konzept und Programmgestaltung immer im Vordergrund stehen.
Gibt es denn auch die Momente, oder gab es da auch bestimmte, wo man sagt, es wird dann doch alles auch zu viel?
Also diese Momente kenne ich, dass ich irgendwann sage, so jetzt mag ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr. Aber dann gibt es irgendwie eine neue Idee oder es kommt ein Impuls von außen rein, und ich denke, ah, das ist toll, das mache ich. Also und dann vergesse ich das andere. Also ich glaube, ich habe in meinem Berufsleben eigentlich nie gesagt, das wird mir zu viel, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe einfach gemacht. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das mag dahingestellt sein. Das Pensum ist in den Jahren sehr gewachsen. Da muss man sagen, so wie es zuletzt war, hätte ich das 1985 oder 86 nicht stemmen können. Auch, ich sag mal, die ganze Entwicklung, sei es Computer oder sowas, dass man ja diese Dinge damals gar nicht hatte und in dem Umfang nutzen konnte.
Aber da geht man einfach mit der Zeit mit.
Ja. Es bleibt einem ja nichts
anderes. Ja. Aber du warst, glaube ich, diesen Dingen ja auch sehr offen gegenüber.
Jein, also so die Hürde zum ersten Computer, die war schon sehr groß. Also da hatte ich eine sehr negative Einstellung. Und ich sag mal, ich bin da auch jetzt nicht der Begabteste. Und wenn das dann nicht funktioniert, ich habe immer gesagt, das raubt mir die Zeit. Also da tippe ich lieber am Programm mit der Schreibmaschine. Und was muss ich halt nochmal tippen? Aber wenn ich dann den Computer nicht bedienen kann, aber man ist dem ja nicht ausgekommen und heute wäre es Stillstand ohne Computer.
Und jetzt natürlich mit der Welt des Internets, die natürlich auch viel mit sich bringt und wobei du ja auf Facebook auch nicht ganz inaktiv bist. Ja, schon noch.
Ja, das ist so eine Plattform, wo ich schon aktiv bin und die letzten Endes auch eigentlich toll finde, so von den Kontakten, die man dadurch hat, bis hin, dass ich auch dadurch oft Programmideen, dass ich irgendwas sehe, ui, der macht das und ja, also ich möchte es eigentlich nicht missen.
Ja, wir sitzen im Betsaal der Sendlinger Himmelfahrtskirche. Mein Gast ist Klaus Geithner. Klaus, wir haben jetzt schon viel gesprochen. Auch du hast gesagt, das Pensum, das in deiner Berufszeit immer mehr geworden ist. Jetzt bist du seit Januar im Ruhestand. Das Pensum ist vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber du liegst jetzt auch nicht faul auf der Couch. Du hast es vorher schon gesagt, du bist auch Orgelsachverständiger. Wie bist es dazu gekommen? Wie lange machst du das schon?
Ich glaube, ich mache das jetzt 12 Jahre lang. Die Idee hatte ich eigentlich immer wieder mal, da ich mich ja durch den Orgelbau sehr intensiv damit mit dem Thema beschäftigt habe, hatte sogar zweimal die Anfrage von der Landeskirche, also vom damaligen Landeskirchenmusikdirektor, ob ich mir vorstellen könnte, diese Ausbildung zu machen. Und ich habe mir das damals auch immer wieder mal angeschaut. Und wie ich dann gesehen habe, wie umfangreich die Ausbildung ist, habe ich mir immer gesagt, nee. Das schaffe ich nicht nebenher nochmal so quasi nochmal so ein kleines Zusatzstudium, Praktikum oder Praktika in Orgelbaufirmen und dann 2 Jahre einen Mentor zu haben, da durch Deutschland zu reisen und so. Und habe das eigentlich immer beiseite geschoben. Aber irgendwie hat es mich nicht locker gelassen und irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen, nee, ich mache das jetzt trotzdem. Es hat sich dann eigentlich sogar noch ein bisschen arbeitsintensiver herausgestellt, als ich dachte. Aber jetzt rückwirkend sage ich, es war die richtige Entscheidung und ich mache das jetzt seit 12 Jahren auch mit einer großen Begeisterung. Und zu diesem Beruf gehört auf der einen Seite schon das fachliche Wissen, aber ich glaube, was fast noch wichtiger ist, so die mit Menschen umzugehen, also gerade so Kirchenvorstände, Pfarrer, da sage ich ganz einfach mal ein bisschen salopp, sie auf die Spur zu bringen. Da muss man vielleicht schon auch so ein bisschen ein Händchen haben, weil wenn ich da nur mit der Keule komme und sage, ihr müsst es, dann ist das nicht zielführend. Ja, und von der Seite macht mir das viel Freude und dieses Amt mache ich jetzt im Ruhestand noch eine Zeit lang weiter und habe jede Menge Projekte zu betreuen und ja, das macht Spaß.
Du hast gesagt, du bringst sie auf Spur. Wie meinst du das genau?
Naja, ich erlebe das immer wieder in so Gremien, dass es halt sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Gemeinden, die sagen, das schaffen wir nicht, wir haben kein Geld dafür. Ist die Orgel überhaupt noch zeitgemäß? Und diese Dinge, da gibt es ja oft ein großes Spannungsfeld zwischen ja, den Personen, die Orgel spielen, dem Kirchenvorstand, den Pfarrern und Pfarrerinnen. Und ich versuche eigentlich immer, wenn ich so ein neues Projekt oder eine neue Aufgabe habe, mal da hineinzuhorchen, was erscheint mir da sinnvoll. Natürlich, ein Orgelneubau ist immer was Tolles, aber wenn ich von vornherein sehe, da führt überhaupt kein Weg hin, gibt es vielleicht andere Lösungen, um so einer Gemeinde mehr zu helfen. Also das meine ich so auf eine gute Spur gemeinsam bringen, wo ich selbst auch aber ein gutes Gefühl haben muss.
Und ist das für dich auch eine Form von einer kreativen Aufgabe?
Ja, weil ja letzten Endes ein Orgelneubau sowieso ist was Kreatives, aber auch wenn es nur um eine Reinigung oder Verbesserung der Intonation oder sowas, hat ja auch alles mit ja, gewisser Kreativität zu tun oder Spieltischgestaltung. Und also das ist ja sehr vielschichtig.
Und ja, nebenbei bist du natürlich auch weiter an der Orgel unterwegs. Du spielst Orgelkonzerte quer durch Deutschland und bist auch jetzt in Rosenheim zurzeit, machst deine Elternzeitvertretung, glaube ich. Nochmal eine ganz neue Aufgabe, nicht ganz neu, aber...
Ja, ich bin da ein bisschen eigentlich durch Zufall reingerutscht. Ich kenne das Dekanat Rosenheim eigentlich ganz gut. Habe dort in einer katholischen Kirche auch schon oft zu Mittagsmusiken gespielt. Und ja, ich glaube, meinen Namen kennt man in Rosenheim auch ganz gut. Und dann habe ich durch Zufall erfahren, dass die evangelische Kirche eine neue Kirchenmusikerin hat, mit der sie ganz happy sind. Und die hat, glaube ich, im Mai hat sie angefangen und im Juli hat sie dann gesagt, sie ist schwanger. Und sozusagen war dieses Gastspiel erstmal relativ kurz. Und die hatten auch in der Vergangenheit mit der Stelle relativ viel Bewegung drin und der Chor hat halt keine besondere Stabilität als solches. Und ich habe da mit jemandem telefoniert und habe gesagt, naja, also wenn es jetzt um den Chor und so ein bisschen was drumherum ist, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, und das ging dann eigentlich relativ schnell, dass ich quasi am 31. Dezember hier in Himmelfahrt aufgehört habe und am 1. Januar in Rosenheim angefangen habe. Und das ist eine befristete Zeit, auf jeden Fall bis Ende des Jahres, wobei jetzt habe ich schon wieder gehört, na, vielleicht doch ein bisschen länger, aber es macht mir Spaß und das ist so, ja, ich sage auch so ein bisschen rauskommen, so hatte ich meine Arbeitsstelle immer direkt vor der Haustüre, jetzt fahre ich da mal mit dem Zug hin, ja, das ist so immer ein kleiner Ausflug mit Chorprobe.
Das heißt, es geht jetzt eventuell auch ein bisschen länger weiter und deswegen auch, du hast auch gar keine Gedanken, was danach vielleicht kommt.
Also ich sage, das ist etwas, was in meinem Leben immer so war. Ich habe eigentlich nie was gesucht, das kam immer auf mich zu. Also, dass ich mir sage, ja, mal schauen, was in einem guten halben Jahr ist. Vielleicht brauche ich auch mal eine Pause, eine kreative Pause oder es kommt irgendwas anderes. Mit Konzerten bin ich heuer ja ziemlich gut unterwegs und diese Sachverständigentätigkeit habe ich jetzt auch noch ein paar Projekte von einem Kollegen dazu bekommen, weil der aufgehört hat. Also ich bin eigentlich gut ausgelastet und wenn so eine kleine Stelle, wenn sich sowas ergibt, wo ich sage, das lockt mich, dann kann man darüber reden.
Klaus, zum Abschluss. Gibt es ein kirchenmusikalisches Ereignis, vielleicht auch in der Historie, wo du gern dabei gewesen wärst als Dirigent vielleicht oder an der Orgel oder nur als Zuhörer und warum?
Ach, da würde mir jetzt viel einfallen, aber natürlich würde also, oder vielleicht kann ich es gar nicht mit einem Ding. Ich wäre gerne mal dabei gewesen, wie früher Orgeln gebaut wurden. Also wie ein Gottfried Silbermann sozusagen alles selbst hergestellt hat. Da einfach mal hinter die Kulissen zu schauen, das fände ich sehr interessant. Aber auf der anderen Seite natürlich auch so die Zeit Johann Sebastian Bachs. Durch diesen Bach-Film neulich hat man da ja einen scheinbaren Einblick irgendwie gekriegt, was davon stimmt oder nicht. Das mag mal dahingestellt sein.
Der, glaube ich, im Dezember 2024 in der ARD gelaufen
genau,
ist.
Genau, ja. Also der sozusagen, ich glaube, für die breite Masse irgendwie was Gutes gemacht hat, weil es ein schöner Film ist, anrührend irgendwie. Ein Stück der Dinge, die man da sieht, glaube ich, sind schon auch Realität gewesen, dass alles unter, ja, von einer Aufführung zur nächsten gejagt ist und das war dann einfach schon abgehakt und dann kam das nächste und ja, wie die gearbeitet haben, unter welchen Bedingungen. Ich kann mir das immer nicht vorstellen, wenn ich jetzt mir jemand sagen würde, du musst die Partitur der Matthäus Passion abschreiben, dann würde ich sagen, nee, das mache ich nicht. Und das war ja für Bach irgendwo der Alltag, zu komponieren. Und es ist ja nicht nur das Schreiben, es muss auch eine Idee da sein, die Auseinandersetzung mit dem Text. Also ja, sie sind von nichts abgelenkt gewesen, die waren nur in ihrer Musik zu Hause. Aber da wäre ich gerne Mäuschen gewesen oder am Tisch gesessen, wie das wirklich abgelaufen ist.
Ist ja auch spannend. Also ich habe mich erst letztens mit jemandem unterhalten, weil du sagst, man war auch nicht abgelenkt. Es war ja schon eine andere Zeit. Also es war nicht immer alles verfügbar, auch Musik in den Gottesdiensten, man hat sich das angehört und auch in Konzerten. Nichts, was auf CD dann produziert worden ist. Und
ja, es war halt für den Moment. Ja. Und damit war es Vergangenheit. Aber was vielleicht trotzdem noch zu diesem Film, wenn man eben so gesehen hat, diese Problematik und dieses Spannungsverhältnis zwischen Rat, Pfarrern Und der Musik denke ich mir immer, so viel Unterschied ist so heute gar nicht. Also es spielt sich auf anderen Ebenen ab, aber diese Spannung oder dieses anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden, das ist heute schon letzten Endes noch genauso.
Ich habe mir das auch gedacht, als ich eine Bach-Biografie von Wolf gelesen habe und wo ich auch dachte, das sind alles so Themen, die auch heute noch aktuell sind. Du hast eher wenig Musiker und in der Kultur wird gespart. Und
das,
ja. Ja, Klaus, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und ich verlinke natürlich alles Wissenswerte noch rund um dich in den Shownotes und vielen Dank nochmal.
Sehr gerne, danke.
Das war eine neue Folge von Veröffentlicht. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und hinterlasst gerne eine Bewertung. Ein großer Dank an Gerhard Kusche für die Musik und an Christoph Brasser für die technische Unterstützung. Ich bin Sebastian Flecker und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.